Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Beginnen aber wollen wir mit den sogenannten Stolpersteinen. Das sind kleine Messingplatten auf dem Gehweg vor Hauseingängen in der Form eines kleinen Pflastersteins. Und darauf der Name eines NS-Opfers, das in diesem Haus wohnte. Es ist ein Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Den ersten Stolperstein verlegte er vor dem Kölner Rathaus am 16. Dezember 1992, dem 50. Jahrestag des Befehls Heinrich Himmlers zur Deportation der Sinti und Roma. Inzwischen gibt es mehr als 70.000 Stolpersteine in 24 Ländern. Das Projekt ist dennoch alles andere als unumstritten. Für manche ist es ein Stein des Anstoßes in jeder Hinsicht. Ende vergangener Woche fand in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand eine Tagung zum Stolpersteinprojekt statt. Andreas Beckmann berichtet.
Heute wird ein Stolperstein für die Familie Meyer-Hanow verlegt.
Es ist zum Ritual geworden, wenn Gunter Demnig, der Mann mit dem großen grauen Hut und Erfinder der Stolpersteine, mal wieder eine 10x10 cm kleine Messingtafel im Boden festklopft. Auf der sind stets 5 Zeilen Text eingraviert. Der beginnt mit »Hier wohnte«, dann folgen der Name und das Geburtsjahr des Opfers, das Datum der Deportation und wenn bekannt auch das des Todes und ein Hinweis, warum dieser Mensch von den Nationalsozialisten verfolgt wurde. 70.000 Stolpersteine liegen mittlerweile und bilden Europas größtes dezentrales Denkmal. Ungeplant begonnen hatte sein Aufbau vor 27 Jahren, als Gunter Demnig, damals noch illegal, in Köln den ersten Stein verlegte, berichtet der Historiker Harald Schmid von der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten.
Subversiv war auch, wie plötzlich Opfererinnerung in die Innenstädte kommt, vor die Häuser, wo sie gewohnt haben, häufig arisierte Häuser und häufig gab es Widerstand von den Personen, die über Arisierung die Häuser bekommen haben. Und solche Elemente waren am Anfang Teil des Projekts.
Viele Deutsche verschanzten sich auch in den 90er Jahren noch gerne hinter der Ausrede, von den NS-Verbrechen nichts gewusst zu haben. Aber Stolpersteine zeigen, die Opfer waren Nachbarn. Jeder, der nicht wegsehen wollte, musste ihr Verschwinden bemerken. Wer heute hinsieht, muss sich vor den Opfern verbeugen, um die 5 Zeilen lesen zu können. Aber wer das nicht will, kann einen Stolperstein auch übersehen. Man könne buchstäblich darüber hinwegtrampeln, moniert die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch. Infolge ihrer Intervention werden in der bayerischen Hauptstadt keine Steine verlegt. Aber es gibt auch Stimmen aus dem Zentralrat der Juden, die die Aktion befürworten. Welche Wirkung die Stolpersteine auslösen, ist noch weitgehend unerforscht, betont Harald Schmid.
Wir können gar nicht sagen, worin genau die Wirkung besteht, außer der quantitativen Dimension, außer der geografischen Ausdehnung, außer den Hunderten und über 1000 Initiativen, die sie gegründet haben, aus einer sechsstelligen Zahl von Menschen, die aktiviert wurden, allein in Deutschland durch diese Stolpersteinverlegungen und Projekte.
Oft sind es Schulklassen, die die Geschichte der Opfer recherchieren. Gedenken wird so individualisiert und damit nachfühlbar. Es tut auch den Nachfahren der Opfer gut, wenn ihre Verwandten so aus der anonymen Masse der Verfolgten herausgehoben werden, erzählt Andrea Hammel, Dozentin für deutsche Geschichte an der Aberystwyth University in Wales.
Meine Forschungen haben eindeutig gezeigt, dass die Mitglieder der Second Generation, also die Kinder oder auch die Enkel der Überlebenden oder der Opfer, dass die Stolpersteine sehr wichtig finden. Weil es wie ein Puzzleteil ist für ihre Familiengeschichte, weil es doch irgendwie eine Manifestierung von etwas ist, eine Namenslegung, etwas physisch Präsentes, was die Familiengeschichte irgendwie bezeugt.
Die Hinterbliebenen möchten aber gern vor einer Stolpersteinverlegung gefragt werden.
Manche Leute googeln einfach mal den Namen ihrer Eltern oder Großeltern und finden so die Stolpersteine. Ungefähr die Hälfte der Berichte, die ich gelesen habe von der Second Generation, die war nicht dabei, als die Stolpersteine verlegt wurden. Und da gibt es natürlich schon Leute, die sehr enttäuscht sind, die gerne dabei gewesen wären.
Wenn niemand sie vorher kontaktiert, haben manche das Gefühl, ihre Verwandten könnten ein zweites Mal benutzt und zum Opfer gemacht werden.
Für wen ist dieses Projekt? Da gibt es durchaus auch Leute, die sagen, es ist einfach nur, damit die Deutschen irgendwie mit ihrer Schuld zurechtkommen können. Und manche Leute sind da durchaus kritisch. Aber besonders wenn es persönliche Involvierung von Stolperstein-Initiatoren gibt, die die Leute ja dann auch manchmal betreuen, wenn die die Städte besuchen und sich die Stolpersteine ihrer Verwandten angucken. Das finden die meisten Leute sehr gut.
In 24 Ländern liegen mittlerweile Stolpersteine. Manchmal geht die Erinnerung über Opfer des Nationalsozialismus hinaus. Die Initiative Die letzte Adresse etwa bringt in Russland, der Ukraine und Tschechien kleine Tafeln für Opfer des Stalinismus an. Kritiker sprechen deshalb schon von einer inflationären Form des Gedenkens. Andererseits funktioniert das Konzept ausgerechnet in einem Land nicht, das ganz besonders unter den Nationalsozialisten gelitten hat, in Polen, sagt Florian Peters vom Deutschen Institut für Zeitgeschichte.
Es gibt so einen gewissen Vorbehalt dagegen, dass man ein Konzept, das eigentlich aus dem Land der Täter kommt, in das Land der Tatorte verpflanzt.
Polen, ergänzt Florian Peters, hat eine der beeindruckendsten Gedenkstättenlandschaften der Welt. In ihrem Zentrum steht Auschwitz. Dort wird vor allem an die jüdischen Opfer erinnert, andernorts auch an die vielen nichtjüdischen Polen, die aus rassistischen Motiven von der Besatzungsmacht ermordet oder zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppt wurden. Stolpersteine gibt es im ganzen Land aber nur 20. Die konzentrieren sich auf Wrocław, das frühere Breslau, und auf Swubice, das bis 1945 Teil von Frankfurt an der Oder war. Die Initiative ging meist von Kindern und Enkeln ermordeter Juden aus, die die Idee aus Westeuropa kannten. In Polen lösen sie damit Befremden aus.
Die Erinnerung an den Holocaust ist in Polen natürlich sehr stark bisher auf die Orte des Verbrechens konzentriert, also die ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager. Und in dem Moment, wo man die Erinnerung auf die Wohnorte fokussiert, dann rückt man den Fokus natürlich ein Stück weit hin zu dem Leben vor dem Holocaust, auf den Ort und das Haus, das ehemalige Eigentum der Ermordeten, das natürlich in vielen Fällen dann anschließend von Polen angeeignet wurde. Und das sind in der Tat unangenehme Fragen, mit denen man sich in Polen bisher zumindest nicht so gerne auseinandersetzt.
Wer waren die Täter, wer die Profiteure und wer hat teilnahmslos zugesehen? Diese Fragen beantworten Stolpersteine nicht, weder in Polen noch in Deutschland oder anderswo. Deshalb bleibt ihre aufklärerische Wirkung begrenzt, kritisiert Harald Schmid von der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten.
Gibt es eigentlich eine Bildungsidee, die verbunden ist mit den Stolpersteinen? Was lernen wir aus den 5 Zeilen auf dieser Messingplatte des Stolpersteins?
Stolpersteine erleichtern die Identifikation mit den Opfern. So motivieren sie vor allem Jugendliche, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Sie erlauben es aber auch dem Betrachter, der Frage auszuweichen, wie weit die eigenen Landsleute oder Nachbarn, vielleicht sogar die eigenen Eltern oder Großeltern, in die Verbrechen verstrickt waren. Genau in dieser Mischung liegt für viele Historiker der Grund, warum sie so erfolgreich sind und im Mainstream der Erinnerungskultur ankommen konnten.
Stolpersteine des Anstoßes. Von einer Tagung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand berichtete Andreas Beckmann.